MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen bei dieser Buchpräsentation vom Buch von Florian Martel, der andere Krieg. Ich darf den Autor vorstellen, Florian Martel, du bist auch der Leiter von MENA Watch. Mein Name ist Stefan Karlmann, ich bin Journalist und Autor und ich gebeten, diese Buchpräsentation zu moderieren. Danke für die Einladung. Herr Martel, ich möchte vor uns beginnen. Sie haben ein Buch geschrieben, das da heißt, wie das Völkerrecht gegen Israel missbraucht wird. Ich glaube, wir müssen vorher über das Völkerrecht reden, bevor wir zum Inhalt des Buches kommen. Wir erleben ja in den letzten Wochen und Monaten oder fast schon stündlich, wie das Völkerrecht im Prinzip missbraucht wird oder anders verwendet wird, wo jeder eine andere Ansicht oder eine Erzählform hat, wie das Völkerrecht verwendet oder interpretiert werden kann. Wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wir haben jetzt Amerika als neuen Player am Markt, der schon früher auffällig war, was das Völkerrecht betroffen hat, aber aktuell Stichwort Venezuela. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was ist das Völkerrecht eigentlich? Also wie definiert man das Völkerrecht? Ist es ein Recht, das jeder anders interpretiert oder können wir uns an was einigen?
Naja, also eine, wie ich finde, ganz passende Definition hat der amerikanische Politikwissenschaftler Hans Morgenthau mal gegeben. Das kommt in dem Buch zwar nicht wörtlich vor, aber sinngemäß lautet sie: Völkerrecht ist ein Recht, an das sich die meisten Staaten die meiste Zeit halten. Das trifft es ungefähr, womit wir es zu tun haben. Man könnte übrigens, also es sind jetzt nicht nur Russland oder die USA, die sich dann im Zweifelsfall nicht weiter um Völkerrecht kümmern, wenn sie ihre Interessen vertreten. Das können die Europäer genauso. Also man erinnere nur an den Kosovo-Krieg und an den Bosnien-Krieg. Das waren auch alles Einsätze, die nicht völkerrechtlich gedeckt gewesen sind, sondern wo sich so Ad-hoc-Koalitionen gebildet haben, die einfach gemacht haben, was sie machen wollten. Abgesehen davon auch, dass UNO-Resolutionen ignoriert werden, ist eine völlig alltägliche Geschichte. Jeder Staat der Welt macht das, manche mehr, manche weniger. Österreich macht das nebenbei bemerkt auch. Es gibt eine UN-Generalversammlungsresolution, die dazu aufruft, alle Sanktionen gegen Russland sofort wieder abzuschaffen, weil sie illegal sind. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass Österreich bereit wäre, dieser Resolution zu folgen. Also das Völkerrecht war immer von der Qualität her ein ganz anderes Recht als innerstaatliches Recht. Und der entscheidende Unterschied ist ganz einfach, es gibt keinen Souverän auf der internationalen Bühne. Es gibt niemanden, der sozusagen keine übergeordnete Instanz, die den Schiedsrichter spielen könnte. Die gibt es theoretisch mit dem Sicherheitsrat, nur das ist halt eine sehr theoretische Möglichkeit. Und so haben wir es halt damit zu tun, dass alle Staaten, wenn sie ihre Interessen verfolgen, natürlich meistens zufrieden sind, dem Völkerrecht zu entsprechen, wenn das gerade zusammenpasst, aber wenn nicht, dann ist das jetzt auch kein großes Hindernis. Also ich glaube nicht, dass jetzt Putin oder wer auch immer sich von irgendwas abhalten lassen würde, nur weil das Völkerrecht irgendwo behauptet, dass er das nicht tun dürfte. Das finden solche Leute nie ein Argument. Es gibt eben theoretisch natürlich eine übergeordnete Instanz, das ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, aber der ist im Prinzip von Beginn an schon eine Institution gewesen, die immer blockiert gewesen ist durch die Vetomöglichkeit der 5 ständigen Mitgliedstaaten. Somit hat das oberste Organ zur Wahrung von Sicherheit und Frieden, wie es ja der UN-Charta vorgesehen hat, im Grunde seit 1945 keinen einzigen Krieg jemals verhindert.
Wobei man natürlich sagen muss, das Völkerrecht umfasst ja nicht nur Krieg und Frieden im weitesten Sinn, sondern ganz weitere Punkte. Da ist das Völkerrecht natürlich schon getan und wird auch eingehalten.
Natürlich, aber es wirklich der umstrittene Teil des Völkerrechts ist ja tatsächlich das, was man humanitäres Völkerrecht nennt oder eben Fragen von Krieg und Frieden. Das ist aber ein relativ kleiner Teil nur des gesamten Völkerrechts Volumenut sozusagen. Der Großteil völkerrechtlicher Regelungen ist von solchen Verstößen weitgehend unbeeindruckt oder wird eingehalten. Warum? Ja, weil die Staaten in ihrem Interesse halt Verträge abschließen und da haben sie alle das Interesse daran, sich beiderseitig daran zu halten. Es sind eben nur wenige Themen eigentlich, die so umstritten sind oder wo halt so offensiv auf rechtliche Regelungen verzichtet oder nicht, wo die nicht respektiert werden.
Jetzt sprechen Sie vom Missbrauch des Völkerrechts in Ihrem Buch, das ist halt der Titel. Vielleicht kann man das explizit auf Israel und Gaza genau erklären. Was ist genau ein Missbrauch? Was ist da Ihr Vorwurf, den Sie in diesem Buch ausgebreitet haben, im Gegensatz zu vielen anderen Meinungen, die ja völlig konträr diesen Krieg darstellen?
Also was wir nicht erst seit dem 7. Oktober, aber vor allem seit dem 7. Oktober 2023 beobachten, ist das, was auf Englisch Lawfare genannt wird. Also eine Verbindung zwischen Law, also Recht, und Warfare, also Kriegsführung. Also mit anderen Worten, eine Instrumentalisierung von rechtlichen Vorschriften, in diesem Fall des Völkerrechts, im Krieg gegen Israel in diesem Fall. Was ist der Missbrauch, der da stattfindet? Nun, es sind verschiedene Ebenen oder verschiedene Arten, wie der Missbrauch stattfindet. Also es gibt auf der einen Seite, werden bestehende völkerrechtliche Regelungen auf eine Art und Weise interpretiert oder ausgelegt, die nirgendwo auf der Welt Anwendung findet, und speziell für den Fall Israel.
Ein Beispiel vielleicht?
Naja, also beispielsweise unmittelbar nach dem Massaker des 7. Oktober hat sich Antonio Guterres, also der ja niemand Geringeres als der aktuelle Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat sich eben in einer Erklärung zu dem Massaker geäußert und hat darin unter anderem gesagt, dass dieser, er hat seit der jahrzehntelangen Besetzung des Gazastreifens durch Israel geredet. Nun weiß jeder, der irgendwie die letzten 20 Jahre aufgepasst hat, dass Israel sich 2005 völlig aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Es gab bis zum 7. Oktober keinen einzigen israelischen Soldaten im Gazastreifen. Es gab keinen einzigen Israeli im Gazastreifen, es sei denn, die Hamas hat gerade mal einen verschleppt. Nichtsdestotrotz haben Institutionen wie die Vereinten Nationen oder Amnesty International oder Human Rights Watch und andere ständig behauptet, der Gazastreifen sei besetztes Gebiet. Was ein besetztes Gebiet ist, ist eines der Themen, das im Völkerrecht, im humanitären Völkerrecht ausnahmsweise, wo vieles offen ist, aber in diesem Fall, was Besatzung ist, ist da relativ deutlich definiert worden in der Haager Landkriegsordnung und in einer der Genfer Konventionen. Und das macht völlig klar, ohne sogenannte Boots on the Ground, das heißt ohne Soldaten der Besatzungsmacht vor Ort, die in der Lage sind, auch wirklich etwas durchzusetzen, und ohne eine alternative Administration im Dienste der Besatzungsmacht, gibt es keine Besatzung. Seit 2005 gab es nichts davon mehr. Israel hat sich völlig zurückgezogen, trotzdem schreiben die, behaupten sie, es ist eine weiter unter Besatzung gestanden. Nirgendwo auf der Welt wird ein derartiger Begriff von Besatzung verwendet, Also da wurden sogar völlig neue Begriffe eingeführt, das ist von asymptomatischer Besatzung, von funktionaler Besatzung, was weiß ich, was alles die Rede. Aber lauter Hilfskonstrukte, mit denen versucht wurde, darüber hinwegzutäuschen, dass es schlicht und ergreifend keine Besatzung des Gazastreifens mehr gab nach 2005. Also das ist eine Möglichkeit, so völlig willkürliche Neuinterpretationen oder Uminterpretationen. Und dann gibt es andere, die Fälle, da wurde einfach mit angeblichem Völkerrecht argumentiert, das so überhaupt nicht existiert. Also es gab beispielsweise Berichte von Human Rights Watch und von Amnesty International über den angeblich verbotenen Einsatz von weißem Phosphor, einer bestimmten Waffe. Nur der ist nicht verboten völkerrechtlich. Das war schlicht eine Erfindung von diesen Organisationen. Und so lassen sich viele Beispiele anführen, und ich zähle dir auch in dem Buch einige davon auf, wie Völkerrecht uminterpretiert wird oder überhaupt gleich neu geschrieben wird. Und alles natürlich immer nur mit einem Ziel, alles immer nur im Hinblick darauf, Israel an den Pranger zu stellen.
Jetzt gibt es aber eine Reihe von Völkerrechten, eigentlich die Mehrheit, die sagen, das ist sehr wohl ein Bruch des Völkerrechts, was Israel in Gaza, der Kriegsführung etc. Dann haben die alle Unrecht?
Also erstens gibt es speziell in den USA natürlich auch viele, die das anders argumentieren. Es gibt auch einige im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum, die das anders interpretieren. Aber man muss das tatsächlich immer Thema für Thema durchsprechen. Also aktuell gibt es beispielsweise eine Neuerscheinung in einem Buch eines deutschen Völkerrechtlers, der auch immer wieder auf Israel eingeht, und das, was er da schreibt, stimmt einfach nicht. Ja? Also er schreibt da zum Beispiel über die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen, und er sagt, die seien illegal gewesen, weil es gibt im Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen einen Artikel, da ist die Rede davon, dass Angriffe auf Atomkraftwerke verboten sind. Das stimmt, aber Israel hat kein Atomkraftwerk angegriffen. Es gab kein einziges, also die genaue Formulierung in diesem Zusatzprotokoll lautet Anlagen zur Energiegewinnung. Alle diese Atomanlagen, die Israel angegriffen hat, hatten mit Energiegewinnung überhaupt nichts zu tun, sondern das waren Wiederaufbereitungsanlagen und so weiter und so fort. Entweder er weiß das nicht oder er weiß das sehr wohl und sagt halt bewusst etwas sehr irreführendes zumindest, indem man da eine Illegalität einer Aktion behauptet, die so in der Form einfach nicht stattgefunden hat. Und das müsste man wirklich immer Fall für Fall diskutieren, in jedem einzelnen Fall. Es gibt einige, Das muss man klar so sagen. Natürlich gehört im Völkerrecht gibt es auch immer einen sehr breiten Interpretationsspielraum und der ist natürlich auch immer von politischen Positionen abhängig. Und es gibt mit Sicherheit einige Völkerrechte, die schlicht und ergreifend anti-israelisch eingestellt sind und dementsprechend schauen halt dann ihre Erläuterungen aus.
Dazu möchte ich noch kommen, ob das Völkerrecht politisch missbraucht wird und instrumentalisiert wird. Ein Begriff, der in den letzten Monaten immer wieder gefallen ist, der Vorwurf gegenüber Israel, dass unverhältnismäßig vorgegangen ist. Vielleicht können wir über diesen Begriff unverhältnismäßig diskutieren. Was heißt das oder wie wird das gesehen? Also vielleicht können wir uns das erklären.
Naja, das ist wieder so eine Frage, bei der es darauf ankommt, wie man fragt. Also wenn man die Medien oder weite Teile der Medien in den letzten zweieinhalb Jahren verfolgt hat, dann heißt Unverhältnismäßigkeit ungefähr sowas wie, es gibt so und so viele Tote auf Seiten der Palästinenser im Gazastreifen, es gibt sehr viel weniger Tote auf israelischer Seite, also ist das unverhältnismäßig, also ist das verbrecherisch oder illegal oder was auch immer. Das ist eine Art von Unverhältnismäßigkeit, die mit der völkerrechtlichen Definition überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist das Bemerkenswerte, insbesondere in diesem Vorwurf, da wird ein völkerrechtlicher Begriff verwendet, nämlich Verhältnismäßigkeit oder eben Unverhältnismäßigkeit. Aber das, was da behauptet wird, hat mit dem, worum es da wirklich geht, überhaupt nichts zu tun.
Eine kurze Zwischenfrage. Steht dieser Begriff oder stehen diese beiden Begriffe verhältnismäßig und unverhältnismäßig im Völkerrecht dezidiert drinnen? Und wenn ja, in welcher Form wird es verwendet?
Ja, also es gibt da die ganz klare Definition vom Begriff Verhältnismäßigkeit und die lautet, und die bezieht sich immer auf einzelne konkrete Operationen. Es geht nie um den gesamten Krieg an und für sich, sondern es geht in dem Moment, in dem wir mit einem andauernden bewaffneten Konflikt zu tun haben, lautet die Definition, es geht immer um die Frage, was darf bombardiert werden oder angegriffen werden. Und da gibt es die grundsätzliche Unterscheidung, es dürfen nie zivile Ziele angegriffen werden. Also zivile Ziele sind per se nicht legitime Ziele, sondern es dürfen nur militärische Ziele angegriffen werden. Dann gibt es aber sehr wohl auch die Einschränkung, die da lautet, wenn zivile Ziele von einer Kriegspartei aber für militärische Zwecke verwendet werden, also wenn die Hamas beispielsweise Raketen in Schulen positioniert oder Raketen in Moscheen lagert oder Geiseln in Spitälern festhält, was alles geschehen ist, dann macht die Hamas diese Objekte, Einrichtungen zu legitimen militärischen Zielen. Und da kommt dann die Frage der Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Verhältnismäßigkeit bezieht sich darauf, es wird eine Operation geplant und es sind aber zivile Opfer zu erwarten. Man weiß, dass da Zivilisten sind. Und dann geht es bei der Verhältnismäßigkeit immer darum, dass der militärische Zweck, also dass der Schaden, die Zivilisten erleiden oder die Zerstörungen, die angerichtet werden, die Toten, die zu beklagen sind unter den Zivilisten, dass die nicht im absolut unverhältnismäßigen Verhältnis zum militärischen Zweck, zum militärischen Nutzen stehen dürfen. Und das ist eine sehr weite Formulierung. Man muss erstens wissen, was war genau der militärische Zweck einer bestimmten Operation, eines bestimmten Angriffs auf ein Haus. Man muss ganz genau wissen, was haben die das gemacht haben, für Informationen gehabt, was war sinnvollerweise zu erwarten, dass dort geschehen wird, jetzt an Zivilisten beispielsweise, wie viele Zivilisten sind dort, wie viele Opfer kann es geben und so weiter. Und selbst wenn dort Zivilisten sind, heißt das auch nicht, dass der Angriff an und für sich unverhältnismäßig ist. Es geht immer um dieses Verhältnis zwischen militärischem Zweck auf der einen Seite und verursachten zivilen Leid. Das darf nicht unverhältnismäßig sein, so lautet die Definition. Und dann kommt man mit einer bloßen Gegenüberstellung von Opferzahlen einfach schlicht nicht weiter, weil die Opferzahlen sagen nichts darüber aus, wie diese Opfer zustande gekommen sind, unter welchen Umständen, ob das legitime militärische Operationen gewesen sind oder nicht. Alles das geht in dieser Begriff, in dieser reinen Gegenüberstellung von Opferzahlen schlicht nicht auf.
Aber wer definiert dann die Verhältnismäßigkeit? Das ist ja dann ein Begriff, der völlig unterschiedlich verwendbar ist. Die einen sagen so, Unverhältnismäßigkeit, natürlich ist es verhältnismäßig, es kann keine Kontrolle. Es gibt ja keine Kontrollinstanz, der oder die Verhältnismäßigkeit überprüft oder einordnen kann.
Also wirklich beantworten kann die Frage eigentlich zunächst einmal nur der militärische Befehlshaber, der einen bestimmten Angriff angeordnet hat. Der weiß, welche Informationen vorliegen sind, der weiß, welches Ziel angegriffen wurde, der weiß, ob am Ende wirklich das Ziel getroffen wurde, das überhaupt anvisiert wurde, oder möglicherweise ein falsches Haus oder vielleicht waren die Informationen falsch. Alles Mögliche kann passieren und Fehler passieren in jedem Krieg, mit Sicherheit auch im Gaza-Krieg. Aber letztlich ist er der Einzige, der zunächst einmal über alle Informationen verfügt, die überhaupt notwendig sind, um diese Frage beantworten zu können. Und letztlich ist es natürlich, wir haben es am Anfang schon gehabt, auch hier wieder so. Es gibt keine übergeordnete, souveräne Instanz, die darüber entscheiden kann. Letztlich gibt es da sehr, sehr weit auseinanderklaffende Interpretationen und wiederum, es gibt Sachen, beispielsweise wieder Berichte von Amnesty International, wo zwar mit Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit argumentiert wird, aber die Beispiele geben das überhaupt nicht her, weil völlig klar ist, die Organisation, also in dem Fall Amnesty, verfügt nicht einmal ansatzweise über die Informationen, die man haben müsste, um da eine seriöse Beurteilung überhaupt vornehmen zu können. Also ein berühmtes Beispiel ist, da haben relativ früh aus dem Gaza-Krieg, da wurden Wohnhäuser angegriffen oder sind Wohnhäuser getroffen worden. Was hat Amnesty gemacht? Amnesty hat irgendwelche Leute, die sie in Gazastreifen kannte, weil also von außen konnte ja niemand mehr einreisen, hat Tage nach dem Angriff auf diese Wohnhäuser Leute dahin geschickt und gesagt, schaut euch einmal um. Die haben sich umgeschaut und haben dann zurückgemeldet an die Londoner Zentrale, also wir haben keine Hamas gesehen, also gab es da keine Hamas, also war das ein illegaler Angriff. Ja, so geht das nicht, schlicht und ergreifend. Das hat mit einer völkerrechtlichen Beurteilung einer militärischen Operation nichts zu tun. Und das Interessante ist ja, das kommt immer nur von Medien, von Menschenrechtsorganisationen, von Vereinten Nationen und so weiter und so fort. Wenn man mit Militärexperten spricht, also Strategen oder Ausbildner oder auch aktiven oder ehemaligen Soldaten spricht, die bringen diesen Vorwurf nie. Oder sehr, sehr selten. Also fast alle Militärexperten, mit denen man redet, deren Einschätzungen über das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg ist völlig anders als das, dass man von Amnesty, den Vereinten Nationen und etlichen Medien die ganze Zeit zu hören bekommt. Weil das sind halt Leute, die im Gegensatz zu all diesen Leuten wissen, wie ein Krieg funktioniert und auch was von Kriegführung verstehen. Und von den, ja, leider auch grausamen Realitäten, mit denen Krieg normal einhergeht.
Und dann habe ich Israel ein Genozid, ein Völkermord vorgeworfen, von mehreren Menschenrechtsorganisationen, Sie kennen das, die International schon genannt, auch von UN-Gremien etc. Ist das eine weitere Fehlinterpretation Ihrer Meinung nach, diesen Vorwurf in den Raum zu stellen oder bei der Anzahl an Toten, die es offensichtlich im Gazastreifen gibt, ein zum Teil teilweise berechtigter Vorgang oder das genaue Gegenteil?
Naja, also was die Anzahl der Toten betrifft, muss man, finde ich, etwas vorherschieben, bevor man sich mit der Frage Genozid dann nochmal beschäftigen kann. Also erstens, wir verfügen über keine seriösen Zahlen, was die Toten betrifft, die es gegeben hat. Das, worauf sich alle beziehen, sind immer die Daten des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen und das Gesundheitsministerium im Gazastreifen ist die Hamas und niemand anderer. Das heißt, die Zahlen, die man da übernimmt, kommen direkt von einer der beiden kriegführenden Parteien, in diesem Fall von einer islamistischen Terrororganisation. Es gibt etliche Untersuchungen der Zahlen, die da veröffentlicht wurden, die zeigen, in welchem großen Ausmaß da manipuliert wurde, in welchem großen Ausmaß da schlicht Zahlen gefälscht wurden und so weiter. Aber das Zentrale dabei ist, die Zahl allein sagt ja noch nicht viel aus. Also wenn jetzt aktuell ist, von Anfang Februar, glaube ich, Hamas ist, glaube ich, insgesamt 70.000 Tote. Was sie nie dazu sagt, ist, wie viele davon ihre eigenen Leute waren. Also wie viele davon waren Hamas-Kämpfer oder Kämpfer des palästinensischen islamischen Dschihad und so weiter. Weil erst dann, also wenn man ein ungefähres Verhältnis wüsste zwischen Kombattanten, die getroffen wurden und die auf jeden Fall legitime Ziele gewesen sind, und Zivilisten. Erst wenn man über dieses Verhältnis ungefähr Bescheid weiß, kann man so eine erste Vermutung darüber anstellen, was hier geschehen ist. Und die seriösen Untersuchungen, die ich kenne, die sich mit den Opferzahlen beschäftigt haben, kommen zum Schluss, dass das Verhältnis zwischen zivilen Opfern und Kombattanten im Fall des Gaza-Krieges so gering ist, so klein ist, wie in keinem anderen vergleichbaren Konflikt. Oder vergleichbar ist in diesem Fall halt eben Krieg im urbanen Gebiet, also im weiteren städtischen Gebiet, wo natürlich die Bevölkerungsdichte hoch ist, wo es naturgemäß immer mehr Opfer geben wird. Also das nochmal vorangeschickt. Und dann ist die nächste Frage, was jetzt Genozid betrifft. Auch das ist wieder so eine Sache. Genozid ist relativ klar definiert im Völkerrecht. Es gibt die sogenannte Genozidkonvention, die Ende der 40er Jahre verabschiedet wurde von den Vereinten Nationen. Und auch da ist völlig klar, durch eine bloße Zahl von Opfern wird etwas nicht zum Genozid. Also, dass es besonders viele Opfer waren, heißt nicht, dass es automatisch ein Genozid war, sondern es gibt eine ganz klare Definition, die lautet, mit einem Genozid hat man es nur dann zu tun, wenn die Angehörigen einer Gruppe, einer nationalen Gruppe, einer religiösen Gruppe, einer rassischen Gruppe, wie das damals hieß, und so weiter, wenn die wenn Operationen und Aktionen gegen die vorgenommen werden, in der Absicht, diese Gruppe auszulöschen. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht um den spezifischen Nachweis des spezifischen Vorsatzes, diese Gruppe auszurauben, sozusagen. Und das ist das, wo halt Amnesty International scheitert. Und das wissen sie in Wirklichkeit auch selber, weswegen sie ja einfach dann die Definition umschreiben. Oder zumindest sie verlangen, dass man das tut. Also die schreiben ganz explizit und sie wissen ganz genau, dass die Hürde, um das zu belegen, diese Intention zum Völkermord, so hoch ist und auch von den zuständigen Gerichten, die in den letzten Jahrzehnten immer so hoch angelegt wurde, dass es nur ganz wenige Fälle von Völkermord überhaupt gibt. Und das ist ja auch richtig so. Das ist, wenn man so möchte, das schlimmste Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Da gab es immer sehr, sehr, sehr klare und sehr, sehr strenge Kriterien. Und die MSD weiß ganz genau, dass das, was Israel gemacht hat, dem nicht entspricht. Und was machen sie dann? Sie schreiben, ja, also wir sind der Ansicht, die Spruchpraxis der Gerichte war da viel zu eng, man muss das umfassender sehen. Also in Wirklichkeit fordern sie, dass man die Kriterien auflockert, weil sie ganz genau wissen, dass sie die nicht erbringen können. Und fordern im Prinzip eine andere Definition von Völkerrecht, weil sie im Vorhinein beschlossen haben, dass Israel ein genozidaler Staat ist. Und dann muss man halt die Definition ändern, wenn die Fakten das nicht hergeben.
Jetzt sprechen wir von der MSD aktuell zusammen, wir haben ja einige Staaten, unter anderem Südafrika, Klage eingereicht wegen Genozid beim internationalen Gerichtshof. Was genau steht in diesem Vorwurf drinnen? Auf welcher Rechtslage beruht diese Klage, die da eingereicht worden ist?
Na, es geht um die Rechtsgrundlage, ist natürlich die Genozidkonvention. Deswegen ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag zuständig. Das ist die zuständige Instanz für Fälle von Genozidkonventionen, Verletzungen oder angeblichen. Wie funktioniert diese Klage? Sie funktioniert so, dass das Erste, was Südafrika tut, ist, den Krieg in Wirklichkeit völlig auszublenden, der da stattgefunden hat. Und so zu tun, als ob alles, was dort stattgefunden hat, nicht etwa ein Krieg gegen eine Terrororganisation gewesen wäre, sondern ein bewusster und zielgerichteter Angriff auf die Zivilbevölkerung. Also wenn man die südafrikanische Klage sich durchliest und die Behauptungen, die darin aufgestellt werden, dann wird behauptet, dass alles, was dort geschehen ist im Gazastreifen, nichts mit der Hamas zu tun hatte. Die kommt so gut wie nicht vor in der ganzen Klageschrift. Die Hamas-Tunnel kommen nicht vor, die Geisel kommen nicht vor, Raketen kommen nicht vor. Der Umstand, dass da eine zigtausend stark mannstarke bewaffnete Organisation Krieg gegen Israel geführt hat, kommt in dieser Anklage de facto nicht vor, sondern es ist nur die Rede von einem systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung. Also es findet eine völlige Derealisierung des Krieges statt. Und dann in Schritt 2 kommt dann eben die Schlussfolgerung daraus, mit ein paar falschen oder aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten von israelischen Politikern, dass das alles ja eindeutig Völkermord wäre und eine völkermörderische Absicht darin zum Ausdruck käme. Nach allen Rechtsexperten, die sich das anschauen, oder nach seriösen Juristen, die sich das anschauen, sagen, es ist völlig unmöglich, also an und für sich ist völlig unmöglich, dass da jemals eine Verurteilung rauskommt. Und auch da ist es so, andere Staaten haben sich dieser Klage angeschlossen, also unter anderem Irland. Und der damalige Außenminister hat das auch ganz offen so gesagt. Er hat den Gerichtshof aufgefordert, seine Kriterien zu ändern. Warum? Weil er genau wusste, dass es nicht funktioniert. Aber das ist der wesentliche Kern. Und das ist eigentlich der Kern, der auch bei dem Genozidvorwurf, den auch Amnesty International erhoben hat oder den eine UN-Sonderkommission erhoben hat. Es ist immer die gleiche Vorgehensweise. Es wird der tatsächliche Krieg völlig ausgeblendet und alles, was geschehen ist, in eine angeblich absichtliche und systematische Ausrottungsabsicht gegenüber den Palästinensern umgedeutet.
Und dennoch hat aber der internationale Gerichtshof die Vorwürfe für plausibel erklärt. Wie kommt er dann dazu? Ihre Interpretation war, müsste er eigentlich das ablehnen.
Ja, eben, das ist der nächste Witz an der Sache. Das hat er gar nicht. Also der internationale Gerichtshof hat Sofortmaßnahmen verhängt. Und in dem Zusammenhang kam der Begriff plausibel vor. Aber wenn jetzt im Nachhinein dann immer behauptet wird, er habe die Vorwürfe für plausibel erachtet, dann haben diese Leute das einfach nicht gelesen, was der Gerichtshof tatsächlich beschlossen hat. Plausibel kommt insofern in der Stellungnahme des Gerichts zum Ausdruck, weil die erste Aufgabe des Gerichts, nachdem Südafrika die Klage eingebracht hat, erstmal gewesen ist, zu prüfen, ob das überhaupt ein Fall für die Völkermordkonvention werden kann. Das heißt, das Gericht hat sich angeschaut, was behauptet Südafrika, dass Israel das getan hat. Und dann mussten sie bewerten, wenn das alles stimmen würde, würde das auf einen möglichen Fall einer Völkermordskonvention Verletzung hinauslaufen. Und das haben sie für plausibel erachtet. was er nicht getan hat, und das hat er auch explizit in die Erklärung reingeschrieben, er hat sich mit den inhaltlichen Vorwürfen, mit den konkreten Vorwürfen inhaltlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und auch die damalige Gerichtspräsidentin des Internationalen Gerichtshofs hat das nachher in Interviews immer klargestellt und hat ganz deutlich gesagt, nein, der Gerichtshof hat nicht die Vorwürfe für plausibel erklärt, sondern er hat nur gesagt, wenn das stimmen würde, dann könnte ein plausibler Fall für die Völkermordkommission dabei rauskommen. Das ist was völlig anderes. Und das ist im medialen Diskurs völlig vertauscht worden und auch von jetzt wieder und immer die gleichen Akteure, die Vereinten Nationen, Amnesty und so weiter, betreiben da wirklich immer bewusste oder unbewusste Falschdarstellungen. Nein, kein Gericht hat davon einen plausiblen Völkermord gesprochen. Ganz im Gegenteil, es gibt ja noch ein zweites Verfahren im Internationalen Strafgerichtshof, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen, aber da wollte der Ankläger ja auch Ausrottung dieser spezifische Vorwurf, den wollte er auch in die Anklage aufnehmen und auch zur Grundlage vom Haftbefehl machen. Und die Richter am Strafgerichtshof haben explizit diesem Wunsch nicht nachgegeben, sondern sie haben ganz deutlich geschrieben, dass vom Staatsanwalt in dem Fall vorgelegte Material reicht nicht aus, um den Vorwurf der Ausrottung zu begründen. Das heißt, das einzige Gericht, das sich inhaltlich tatsächlich damit auseinandergesetzt hat, bis jetzt, hat diesen Vorwurf zurückgewiesen und gesagt, das ist nicht ausreichend, was da an angeblichen Belegen vorgebracht wird.
Wenn dem so sei, warum hat dann der Internationale Strafgerichtshof so Haftbefehle gegen Netanyahu und den Verteidigungsminister gar nicht ausgestellt? Auf welcher Grundlage?
Das ist eine sehr interessante Geschichte, die im Detail recht kompliziert ist, aber ich werde es mal versuchen, auf ein paar kurze Punkte.
Ich soll verstehen.
Ja. Also, die erste Frage ist der Gerichtshof überhaupt zuständig? Denn der Internationale Strafgerichtshof tut zwar immer so, als ob er für die ganze Welt zuständig wäre und universelle Zuständigkeit hätte, aber das stimmt ja nicht. Sondern der Strafgerichtshof ist im Wesentlichen ein Verein oder eine Organisation, die aufgrund von einem zwischenstaatlichen Vertrag zustande gekommen ist, das sogenannte Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Alle Staaten, die sich dem anschließen und die dieses Statut ratifiziert haben, sind sozusagen Mitglieder beim Strafgerichtshof und haben damit auch zugestimmt, dass dieser Gerichtshof Jurisdiktion über sie hat. Israel, aber neben der Merkel auch Russland, Indien, China, die USA und so weiter, haben das nicht getan, haben diesen Vertrag entweder nicht unterschrieben oder nicht ratifiziert. Das heißt, sie sind nicht Mitglieder des Strafgerichtshofs. Das heißt, eigentlich hat der Strafgerichtshof überhaupt keine Zuständigkeit, was Fälle in diesen Ländern betrifft. Warum kann dann der Fall Gaza-Krieg überhaupt verhandelt werden? Weil der Gerichtshof oder weil die Vorverfahrenskammer des Gerichtshofs einfach sich selbst für zuständig erklärt hat. Sie haben nämlich behauptet, sie haben eine Fiktion sozusagen für Realität erklärt. Sie haben nämlich behauptet, 2021, Palästina sei bereits ein Staat. Und wenn auf dem Gebiet dieses Staates Verbrechen geschehen durch die Israelis, dann seien sie angeblich sehr wohl zuständig, auch wenn die Israelis selbst nicht Mitglied sind. Das ist bis heute umstritten. Also alle Staaten, also es sind etliche Staaten gefragt worden, damals, wie das noch in Diskussion war, diese Jurisdiktion. Was sagen Sie dazu? Was sagt ihr dazu? Und etliche Staaten, darunter Deutschland und Österreich, haben sich explizit dagegen gewandt. Haben explizit gesagt, Palästina ist kein Staat und damit kann es keine Jurisdiktion des Strafgerichtshofs über Palästina geben. Das Gericht hat sich anders entschieden und sich selbst für zuständig erklärt. Das ist die eine Grundlage. Also deswegen können sie überhaupt Ermittlungen oder ein Verfahren in dem Fall durchführen. Und dann gibt es die andere Frage, also wie die inhaltlich begründet sind, haben wir jetzt zum Teil schon gesprochen, weil das auch da wieder derselbe Mechanismus ist. Also da werden Sachen vorgebracht, die einfach völlig absurd sind. Da wird Israel zum Vorwurf gemacht, was weiß ich, den Grenzübergang in Rafah ewig lang blockiert zu haben und Hilfe blockiert zu haben und damit absichtlich eine Hungersnot herbeigeführt zu haben. Naja, der Grenzübergang in Rafah war die meiste Zeit, also wir reden dieser Antrag auf die Haftbefehle ist im Mai 2024 gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt war der Grenzübergang die meiste Zeit unter ägyptischer Kontrolle. Die Israelis hatten überhaupt keine Kontrolle über diesen Grenzübergang. Trotzdem wird ihnen zum Vorwurf gemacht, sie hätten den über lange Phasen geschlossen und damit Hilfe verunmöglicht. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Dann gibt es andere Fälle. Da wird behauptet, Israel habe mutwillig das Leben der Palästinenser aufs Spiel gesetzt, indem es Wasserleitungen und Elektrizitätsleitungen gibt. Geblockt hätte oder gekapert hätte. Nur hat das nicht Israel gemacht, sondern das hat die Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober gemacht. Israel hat diese Leitung wieder instand gesetzt und wieder Wasser und Strom in den Gazastreifen geliefert. Alles das wird allerdings als Teil eines Verbrechens gegen die Menschheit da interpretiert. Und es funktioniert wieder genauso wie die anderen Sachen, die wir vorher schon hatten. Auch hier findet eine völlige Derealisierung des Krieges statt. Die Hamas spielt die Theaterkriegsführung mit dem massiven Einsatz menschlicher Schutzschilde und so weiter, die ja maßgeblich für die viele Zahl der Toten verantwortlich ist, spielt überhaupt keine Rolle in dieser Anklage oder in dem, was zumindest bekannt geworden ist darüber. Also auch da ist es wieder dieselbe Geschichte. Es wird der Reale völlig ausgeblendet und behauptet, das sei ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung gewesen. Der interessante Punkt, und das ist der dritte, da kommen wir jetzt in den Bereich von, wenn man so möchte, dann doch politisch relevanten Gossip. Warum hat der überhaupt Anklage erhoben? Also man muss dazu wissen, Karim Khan, der mittlerweile zur Seite getretene Chefankläger, der dafür verantwortlich war, hat ursprünglich, nachdem er da 2021, glaube ich, den Posten angetreten hat, sich nicht sonderlich hervorgetan dabei, das Verfahren gegen Israel, das schon jahrelang gelaufen ist, wegen anderen Sachen, fortzuführen. Und hat auch nach dem 7. Oktober keine besondere Aktivität in diese Richtung gezeigt. Das hat sich dann im Frühjahr ein bisschen geändert. Er hat dann angekündigt, er wird im Mai eine lange Reise nach Israel machen, wird dort sich selbst ein Bild machen, wird mit israelischen Vertretern sprechen, Politik, Militär, allem so, und sich ein eigenes Bild machen. Und hat auch gegenüber den Amerikanern, die da behilflich waren, erklärt, dieser Besuch wird ganz maßgeblich auf den weiteren Verlauf seiner Untersuchung dieses Verfahrens Einfluss haben. Und da hat er plötzlich von einem Tag auf den anderen diesen unmittelbar bevorstehenden Besuch in Israel gekappt, einfach abgesagt und ist einen Tag später mit diesem Antrag auf Haftbefehle hervorgeprescht. Und da haben sich alle gefragt, was ist jetzt eigentlich passiert? Und was da passiert ist, ist erst im Nachhinein klar geworden, oder zumindest kann man darüber spekulieren, was da passiert ist. Ende April ist nämlich bekannt geworden, dass sich eine Mitarbeiterin, oder ist kam bekannt geworden, dass sich eine Mitarbeiterin des Internationalen Strafgerichtshofs an Kollegen gewandt hat mit der Aussage darüber, dass sie seit einiger Zeit von Khan regelmäßig sexuell missbraucht wird. Das heißt, zu nicht konsensuellen Sex, also Geschlechtsverkehr gezwungen wird und so weiter und so fort. Und über diese internen Untersuchungen, die am Strafgerichtshof begonnen haben, wurde Khan Ende April, Anfang Mai informiert und schwupps hat sich plötzlich seine Position verändert und er ist mit dem Antrag auf Haftbefehle vorgeprescht. Warum? Weil er einerseits sich damit selber so etwas wie eine Art Immunität verschaffen wollte, also so zumindest die Spekulation oder die Theorie, weil es gab endliche Staaten, die Mitglied des Strafgerichtshofs sind, die eben schon lange darauf gedrängt haben, gegen Israel vorzugehen oder gegen israelische Politiker. Und da war jetzt möglicherweise sein Kalkül zu sagen, okay, wenn Netanyahu und Gallant, also Premier und Verteidigungsminister, vor Gericht bringen, dann werden die jetzt mich nicht abschließen, dann werden die mich jetzt nicht dem Fass, sozusagen dem Geier zum Fass vorwerfen, sondern werden festhalten. Er hat zweitens eine Kampagne gestartet, in der behauptet wurde, das sind alles nur Lügen, dass die Israel in die Welt setzt, um dem Strafgericht zu schaden. Und er hat drittens versucht, die Frau massiv unter Druck zu setzen. Er hat die Frau, die Vorwürfe gegen ihn erhoben hat, mehrfach kontaktiert und hat explizit unter Verweis auf die Klagen gegen Israel versucht, sie zum Schweigen zu bringen. Hat explizit gesagt, so, denken Sie an die Opfer, denken Sie an die Klage gegen Israel, so, das können Sie doch nicht wollen und so weiter. Also auch da hat er den Fall Israel sozusagen benutzt, um die Frau unter Druck zu setzen, die Vorwürfe gegen ihn erhoben hat. Und mittlerweile, um das noch kurz vorzusetzen, mittlerweile hat eine zweite Frau ziemlich gleichlautende Vorwürfe gegen Khan veröffentlicht, die schon länger zurückliegen und nicht, damals war Khan auch nicht Chefankläger, wie er das jetzt ist, oder zumindest bis zu der Affäre gewesen ist, aber die Aussagen, die im Wesentlichen genau das Gleiche beinhalten wie diese Vorwürfe, die von den Mitarbeitern des Strafgerichtshofs kommen. Und das ist halt eine der Theorien, oder zumindest eine, wie ich nicht finde, ganz unplausible Theorie, warum plötzlich Khan von einem Tag auf den anderen umgeschwenkt ist, eine Israel-Reise, die bevorstand, abgesagt hat und eben mit diesem Antrag auf Haftbefehl vorgeprescht ist. Man muss allerdings dazu sagen, der Antrag darauf ist die eine Sache, aber zugestimmt haben den auch die Richter des Strafgerichtshofs, also die zuständige Vorverfahrenskammer, die mit dem Fall betraut ist, die aus drei Richtern besteht, musste ja diesen Vorwürfen auch zustimmen oder diesem Antrag auf Haftbefehle auch zustimmen. Das heißt, Khan hat das zwar letztlich vorangetrieben und in die Wege geleitet, Aber sozusagen erlassen wurden die Haftbefehle letztlich nicht von ihm, sondern von den Richtern dieser Vorverfahrensstrafkammer.
Genau, ich habe eine Frage, das ist alles, was Sie mit sexueller Belästigung haben, das ist jetzt Gossip, sind Spekulationen oder Theorien, die man hier nicht überprüfen kann. Also ich halte das zum Teil ja ein bisschen für übertrieben oder eine Interpretation, die sehr weit geht. Aber wie Sie ja richtig sagen, im Prinzip haben das drei Richter zustimmen müssen. Der Rest schon ist wirklich ein Gossip und Spekulation, was man hier auch nicht irgendwie erklären kann, ob die wirklich so war, ob das der Hintergrund gewesen ist. Jetzt mal eine Frage, Netanyahu, der Haftbefehl, müsste der exekutiert werden? Ist das jetzt rechtlich gesichert, wenn du nach Österreich einreist, dass Österreich sagt, ja, Herr Netanyahu, Sie werden zum Flughafen verhaftet und müssen nach Den Haag ausgeliefert werden. Ist das rechtlich bindend?
Da kommen wir wieder auf die Zuständigkeitsfrage zurück oder auf die ungeklärte Zuständigkeitsfrage. Grundsätzlich, alle Staaten, die sich dem römischen Statut beigetreten sind, also die Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs sind, haben damit auch zugestimmt, die Jurisdiktion über ihre Staatsbürger im Falle des Falles an das Gericht abzutreten. Das heißt, wenn ein Österreicher aus irgendeinem Grund da ins Visier von Ermittlungen käme und es würde ein Haftbefehl erlassen werden, dann wäre Österreich gezwungen, den auszuliefern auf jeden Fall. Also gibt dann auch eine Ausnahme, wenn in Österreich selber ein Verfahren laufen würde, könnte das in Den Haag sistiert werden, zumindest für einige Zeit. Aber im Prinzip, wenn es österreichischen Bürger betreffen würde, müsste er den ausliefern. Das Problem fängt jetzt aber damit an, dass Israel eben nicht Mitglied des Strafgerichtshofs ist. Das heißt, der Strafgerichtshof, selbst wenn er sich für Palästina, das nicht existierende Palästina, für zuständig erklärt, ist es noch immer nicht für das sehr wohl existierende Israel zuständig. Die Israel ist nicht Mitglied dieses Gerichtshofs. Und mit diesem Gerichtshof ist es halt so wie mit anderen, ich sage jetzt mal etwas salopp, mit anderen Vereinen. Alle, die da dabei sind, können sich Regeln selbst auferlegen, an die sie sich halten müssen. Aber die Regeln sind nicht von Haus aus auf andere umzulegen und nicht für andere gültig, die nicht Mitglied sind. Und da gibt es eben jetzt das Problem, es gibt ja nur, Österreich sagt, es ist dazu verpflichtet, weil Österreich ist Teil des Strafgerichtshofs, Deutschland auch. Frankreich zum Beispiel ist auch Mitglied des Strafgerichtshofs, hat aber da ganz anders argumentiert und hat gesagt, naja, ja, es gibt einerseits diese Notwendigkeit, mit dem Gericht zu kooperieren, aber andererseits gibt es ja auch völkerrechtlich verbindliche Vorschriften. Und eine dieser Vorschriften ist die Immunität für führende staatliche Repräsentanten. Das heißt Präsidenten.
Wie gut, dass das nicht der Präsident Amerika gesehen hat, wenn er zu ihr hat.
Gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Jedenfalls in dem Fall hat er in Frankreich dann argumentiert, und dass Netanyahu und Galland als Premier und damaliger Verteidigungsminister beide unter dem Fall ein Fall von Immunität sind. Und Immunität ist ein allgemein verbindlicher völkerrechtlicher Grundsatz. Und der Strafgerichtshof kann sozusagen als kleinerer Teilbereich sozusagen nicht seine Regeln einfach auf andere anwenden. Und was Frankreich betrifft, entsteht da sozusagen ein Konflikt zwischen einerseits der Verpflichtung gegenüber dem Strafgerichtshof und andererseits der Verpflichtung gegenüber den allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Deswegen hat Frankreich, es hat das nicht so eindeutig gesagt, aber es hat zumindest in den Raum gestellt, dass es in diesem Fall sich an die allgemeinen Regeln des Völkerrechts halten würde, das heißt Netanyahu möglicherweise nicht ausliefern würde. Der Deutsche Bundestag hat ja einen wissenschaftlichen Dienst, der Deutsche Bundestag hat diesen wissenschaftlichen Dienst auch damit beauftragt, das zu erheben, wie da eigentlich die rechtliche Situation ist. Und dieser wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags ist zu genau demselben Ergebnis gekommen. Er hat ein mehrseitiges Gutachten darüber veröffentlicht, das zu dem Schluss kommt, das ist schlicht und ergreifend eine Situation, in der zwei verschiedene und einander widersprechende Rechtspositionen aufeinandertreffen. Das ist eigentlich rechtlich nicht geklärt. Es gibt die Verpflichtung Deutschlands gegenüber dem Strafgerichtshof, aber es gibt genauso die politische, die Immunität von hohen Staatsrepräsentanten, und über die kann sozusagen eigentlich nicht durch den Strafgerichtshof overruled werden, sozusagen. Das heißt, da spricht der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages einfach von einander diametral widersprechenden und entgegenstehenden rechtlichen Anforderungen, denen irgendwie gerecht werden müsste. Sein Vorschlag war, ja, man könnte das auslizieren, indem man zum Internationalen Gerichtshof geht und dort ein Rechtsgutachten einholen würde. Das Problem ist damit nur, das dauert Jahre, bis sowas geschehen kann. Und selbst dann, wenn dann letztlich so eine sogenannte Advisory Opinion vom Internationalen Gerichtshof jemals erlassen wird, selbst dann hat die noch nicht wirklich Gültigkeit, weil das ist eben, wie der Name schon sagt, nicht mehr als eine Opinion. Die ist nicht an und für sich rechtskräftig. Also im Grunde genommen muss der politische Souverän, Deutschland, Österreich, wie auch immer, dazwischen einander widersprechenden Rechtsnormen entscheiden. Aber eine eindeutige Verpflichtung, so wie das oft behauptet wurde, zur Verhaftung von Netanyahu, gibt es in der Form oder in der Klarheit zumindest nicht.
Eine andere Frage hätte ich noch vom Völkerrecht. Israel führt ja eigentlich einen Krieg gegen eine Terrororganisation. Kann man das Völkerrecht in der Art und Weise in einem Konflikt gegen oder in einem bewaffneten Kampf gegen eine Terrororganisation, findet das überhaupt Anwendung?
Ja, also unterschiedliche Arten von Völkerrecht. Also grundsätzlich, wenn es um bewaffnete Konflikte geht, gibt es immer die Unterscheidung zwischen sogenannten staatlichen Kriegen, bewaffneten Konflikten zwischen Staaten. Die sind rechtlich recht gut ausjudiziert sozusagen, oder da gibt es halt klare Regelungen. Sehr viel weniger rechtlich geordnet sozusagen sind Fälle von Kriegen oder bewaffneten Konflikten mit nichtstaatlichen Akteuren. Jetzt kann man lang darüber diskutieren, was ist denn die Hamas? Also an und für sich ist die Hamas natürlich ein nichtstaatlicher Akteur. Gleichzeitig hat sie de facto seit 2007 den Gazastreifen unter alleiniger Kontrolle gehabt. Das heißt, sie ist zumindest ein Sub- oder Para- oder was auch immer staatlicher Akteur oder ein staatsähnlicher Akteur. Das ist eine Frage, wo es auch unter Völkerrechtlern unterschiedliche Positionen gibt. Also die meisten würden den Konflikt oder den Krieg als nicht internationalen bewaffneten Konflikt betrachten, eben weil die Hamas nicht ein Staat repräsentiert. Aber für viele Fragen mit dem Kriegsrecht, also mit dem humanitären Völkerrecht, hat das nicht so großartige Auswirkungen, weil die grundlegenden Normen im Grunde für beide Arten des Konfliktes gelten. Unmittelbar nach dem 7. Oktober hat es sehr wohl Stimmen gegeben, die gesagt haben, der Israel hat überhaupt kein Recht, da militärisch vorzugehen, weil es gibt zwar dieses Selbstverteidigungsrecht in der UN-Charta, aber eben die Hamas ist kein Staat und deswegen hat Israel kein Recht, dagegen vorzugehen. Da wurde auch wieder mal so eine schöne, interessante Interpretation zumindest des Völkerrechts, weil es gibt diesen Artikel 51 der UN-Charta, da ist vom berühmten Selbstverteidigungsrecht im Fall eines bewaffneten Angriffs die Rede. Aber nirgends ist in dem Artikel davon die Rede, dass der Angriff durch einen Staat zu erfolgen hat. Das wurde dann später einfach nur zugedichtet. Da ist nur von einem bewaffneten Angriff die Rede, gegen den es ein Selbstverteidigungsrecht gibt. Und interessanterweise haben ja die Vereinten Nationen selber und auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dieses Recht auf Selbstverteidigung gegen eine Terrorgruppe auch schon für richtig und für gegeben erkannt. Unmittelbar nach dem 11. September, nach den Terroranschlägen in New York und Washington, hat der Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet. Da war klar, dass es danach eine militärische Reaktion der USA geben wird. Und da wurde explizit das Recht der USA auf Selbstverteidigung gegen eine bewaffnete Aggression verwiesen. Und natürlich ist Al-Qaida genauso keine staatliche Organisation, sondern auch eine nichtstaatliche Terrororganisation. Das heißt, auch der Sicherheitsrat hat in Wirklichkeit in diesem Fall schon vor Jahren entschieden, ja, es gibt auch gegen nichtstaatliche Akteure ein Recht auf Selbstverteidigung.
Abschließende Frage, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Wenn man Ihr Buch liest, kommt man zur Erkenntnis oder glaubt zur Erkenntnis zu kommen, dass bei Israel unterschiedliche Maßstäbe angewandt werden. Wie kommen Sie darauf und warum ist das so? Oder was ist Ihre Erklärung und warum glauben Sie, das anders zu interpretieren als die meisten anderen Organisationen oder UN etc. oder Völkerrecht?
Also warum? Stellen wir die Frage nach dem Warum zunächst einmal zurück. Ist das so oder ist das nicht so? Naja, man muss sich ja nur anschauen, was für Vorwürfe werden erhoben. Und man muss sich immer auch anschauen, gibt es diese Vorwürfe auch gegen irgendjemanden anderen weltweit? Und dann kommt man zum Schluss, nein, also findet so nicht statt. Also die Behauptung beispielsweise einer Besatzung, ohne dass Soldaten da sind und so weiter, findet nirgendwo sonst auf der Welt Anwendung. Und das kann man bei etlichen Beispielen durchexerzieren. Das heißt, und das ist immer das Problem, also ein Recht ist ja in dem Sinne wirklich nur Recht, dann wenn es auch allgemein zu gültig ist sozusagen. Ein Recht, das nur auf ein einzelnes Subjekt zutrifft, aber auf alle anderen nicht, oder das nur gegen einen Einzelnen angewandt wird, auf alle anderen aber nicht, ist dann kein Recht mehr, sondern hat es mit politischer Willkür oder was auch immer zu tun. Aber da geht auf jeden Fall die allgemein verbindliche sozusagen Wirkung und Verpflichtung des Rechts verloren, wenn man es damit zu tun hat. Warum ist das so? Naja, man muss sich die Akteure anschauen, die das betreiben. Also in aller vorderster Front sind da die Vereinten Nationen. Und bei den Vereinten Nationen muss man schlicht und ergreifend sagen, ist es nun mal so, dass die spätestens seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre einfach die mit Abstand größte israelfeindliche Organisation der Welt sind. Punkt. Man kann das wirklich quer durch die Bank nachvollziehen, egal ob man sich die Entscheidungen in der Generalversammlung anschaut, in der pro Jahr Dutzende tatsächlich Resolutionen gegen Israel verabschiedet werden, während andere Länder wie Saudi-Arabien oder Nordkorea oder der Iran oder Russland oder China und was ehrlich, die Liste lässt sich noch ewig ausdehnen, dort nie verurteilt werden, gab es in den letzten 20 Jahren so im Schnitt so, sagen wir mal, rund 20 Verurteilungen Israels. Warum? Ist Israel wirklich so der größte Verbrecher, den es weltweit gibt, dass sich alle Resolutionen nur gegen Israel richten? Es gibt die famose Unterorganisationen wie den UN-Menschenrechtsrat, 2006 gegründet, weil die davor existierende Menschenrechtskommission sich schon derartig diskreditiert hat, nicht zuletzt in Sachen Israel, dass sozusagen Kofi Annan damals den aus Selbstschutzgründen sozusagen für die Vereinten Nationen abgeschafft hat und dann wurde dieser Menschenrechtsrat gegründet, mit dem wir es heute zu tun haben. Der hat seit seiner Gründung 2006 mit Abstand mehr verurteilende Resolutionen gegen Israel verabschiedet als gegen alle anderen Länder der Welt. Also das ist völlig absurd. Das sind völlig absurde Maßstäbe, die da hier angesetzt werden. Und es gibt bei den Vereinten Nationen eine umfassende Infrastruktur, die mit nichts anderem zu tun hat, als tagtäglich israelfeindliche Propaganda rauszuhauen. Es gibt unzählige UN-Unterorganisationen, die sich ausschließlich letztlich der Diffamierung und Diskreditierung Israels widmen und die mit enorm viel Geld finanziert werden und die machen halt auch nichts anderes, als einen Bericht nach dem anderen rauszugeben, mit denen halt Israel angeprangert wird. Ein Kollege und ich haben uns das vor einigen Jahren schon einmal angeschaut und für alle, die das interessiert, kann ich gerne nur auf das Buch verweisen, das wir damals geschrieben haben, Vereinte Nationen gegen Israel, wie die UNO den jüdischen Staat delegitimiert. Also bei der UNO kommt das alles nicht unvorhergesehen sozusagen, sondern das steht in einer sehr, sehr schlechten Tradition der Vereinten Nationen im Umgang mit Israel seit den 60er Jahren spätestens. Und was jetzt Menschenrechtsorganisationen betrifft, ist auch wieder auffällig, also das hat bei einigen von denen, also bei Amnesty International speziell, hat diese Beschäftigung mit Israel einen mittlerweile dermaßen obsessiven Charakter angenommen, dass man sich einfach nur bewundern kann, warum, was da eigentlich vorgeht. Und interessant ist dann eben der Unterschied dazu, was in anderen Fällen das Verhalten ist. Also wenn man sich jetzt anschaut, beispielsweise die brutale Niederschlagung der Proteste im Iran, da war zwei Wochen lang von Amnesty International Österreich überhaupt nichts zu hören. Ja, also die Organisation, die letzten 2 Jahre im Gaza-Krieg pro Tag oder ja, in unglaublicher Frequenz ein Posting nach dem anderen veröffentlicht hat, in dem Israel an die Pranger gestellt wurde und Kriegsverbrechen behauptet wurde und so weiter und so fort, hat jetzt nach dem Ausbruch der Proteste und der brutalen Gewalt des iranischen Regimes wochenlang keinen Mucks von sich gegeben über das, was da stattfindet. Naja, was ist denn das anderes als zweierlei Maß, das hier Anwendung findet? Und auch da, also über die Gründe für diesen Kurswechsel kann ich auch nur spekulieren, ich kann nicht in die Köpfe der Amnesty-Leute reinsehen. Faktum ist aber, dass wir wissen, dass sich das Spendenaufkommen seit Amnesty auf diesen massiv israelfeindlichen Kurs aufgesprungen ist, massiv erhöht hat. Und für Organisationen wie Amnesty oder Human Rights Watch und so weiter gehört nun mal das Keilen von Spenden zu einer der wesentlichen Tätigkeiten. Und das ist offenkundig eine sehr lukrative Angelegenheit, wenn man sich gegen Israel richtet.
Das geht jetzt auch wieder in die Spekulation. Aber gibt es nicht auch berechtigte Kritik? Das sind starke Vorwürfe gegen die UNO, aber gibt es nicht auch berechtigte Kritik, Stichwort Westbank, wo Israel ja doch zum Teil völkerrechtlich nicht so agiert, wie es eigentlich vorgesehen sein müsste?
Ja, also der Fall Westjordanland ist auch rechtlich gesehen ein interessanter Fall tatsächlich. Weil auch nicht so ganz klar ist, was eigentlich der Status dieses Gebiets ist. Aber wenn wir nochmal uns zurückerinnern, was Besatzung bedeutet, nämlich Boots on the Ground und eine eigens eingesetzte Administration, muss man in weiten Teilen des Westjordanlands sagen, auch das ist dort nicht gegeben. Also nichtsdestotrotz würden große Teile der öffentlichen Meinung immer noch von einer Besatzung des Westjordanlands sprechen und Israel sagt ja zumindest, es hält sich insofern an die Genfer Konventionen, als der Umgang mit Palästinensern sozusagen wie im Fall einer Besatzung sozusagen auf den rechtlichen Grundlagen beruht. Es gibt im Westjordanland mit Sicherheit Vorfälle, die alles andere als schön sind. Also es gibt Übergriffe, die zu verurteilen sind, und es ist eine Schande, dass der israelische Staat sie nicht so verfolgt, wie er das sollte, oder wegschaut leider zu vielen Fällen. Es hat natürlich auch mit politischen Verhältnissen in Israel zu tun. Also es ist natürlich keine Frage, dass sich diese, vor allem das staatliche Wegschauen oder Nicht-Einschreiten, massiv verstärkt hat, seit man diese Koalition hat, die jetzt seit ein paar Jahren in Israel an der Macht ist, an der halt Rechtsextreme beteiligt sind, auch in den entscheidenden ministeriellen Posten. Im Detail müsste man halt wirklich sich mit konkreten Vorwürfen auseinandersetzen. Also es gibt immer wieder das Thema Siedlungsbau, kann man ewig lange diskutieren, aber auch beim Thema Siedlungen ist immer wieder so die Frage, es gibt keinen anderen Konflikt auf der Welt und keinen anderen Krieg auf der Welt oder keine andere Besatzung auf der Welt, wo auf so eine Art und Weise argumentiert wird, wie das im Falle Israels der Fall ist. Auch da ist es so, dass hier offenkundig mit zweierlei Maß gemessen wird. Also wenn behauptet wird, beispielsweise unter Verweis auf die Genfer Konventionen, Siedlungen seien illegal, dann stellt man fest, also es gibt kein einziges anderes Beispiel auf der Welt, wie diese betreffende Formulierung, die sehr fragwürdig ausgelegt wird, Anwendung findet. Nicht in Zypern, also im griechischen Teil, im türkischen Teil Nordzyperns, nicht in anderen Konflikten weltweit, nirgends finden solche Vorwürfe Gehör oder werden auch nur erhoben, wie das im Fall des Jordanlands und Israels ist. Also auch da hat man es zumindest in zweierlei Maß zu tun.
Das heißt, die Konklusion ist in zweierlei Maß gemessen?
Ja, also das scheint mir relativ unbestritten zu sein, ja. Also bestritten wird schon, aber es scheint mir relativ klar zu sein. Ja.
Dann sage ich herzlichen Danke, wir sind schon sehr weit in der beschritten. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen, danke für die Einladung und alles Gute für das Buch.
Ja, danke schön.
Danke euch.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.